zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Kennt ihr das? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen dazu. Stellt euch das vor, es ist Sommer, noch wärmer, noch sonnenstrahliger als heute gerade. Die Sonne scheint und stellt euch ein Freibad vor. Ja, viel Gras, schöne Bäume, Eis und die Becken. Und es ist gar nicht so viel los für den Sommertag. Es ist eigentlich ganz angenehm. Glück gehabt. Ja? Gar nicht so viel los. Nur in dem einen Becken, da planschen ein paar Leute, ein paar ältere Damen. Keine Schlange am Sprungbrett. Ist auch nicht so oft. Und da denkt sich jemand, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Das Sprungbrett ist frei. Ordentlich Anlauf nehmen. Und Kinder sind weg, ne? Und ordentlich Anlauf nehmen. Und ich habe es gegoogelt. Der offizielle Begriff ist Paketsprung. Anlauf nehmen. Und ich habe es gegoogelt. Der offizielle Begriff ist Paketsprung. Wir kennen das halt unter einem anderen Wort, ne? Wenn man die Beine so anzieht und ja, genau. Also Knie angezogen, runter vom Sprungbrett und richtig, richtig rein ins Becken. Noch nicht mal ganz wieder aufgetaucht. Da hört man schon das Pfeifen. Trillerpfeife vom Bademeister. Hört gar nicht auf, wird immer mehr. An der Leiter rausgeklettert. Und dann gibt es ja so Dinge, die man nicht wissen kann. Anscheinend war gerade an diesem Tag, an dem hinteren, ja, an dem tiefen Ende im Becken, wo auch die Sprungbretter sind, Seniorenwassergymnastik. Also selten waren so viele ältere Damen sauer auf mich gleichzeitig. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Lass uns das aber mal nehmen, dieses zur falschen Zeit am falschen Ort sein und das heute mal umdrehen. Was würde es denn bedeuten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Das ist ja eindeutig besser, glaube ich. Ja? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Oder noch besser als das, was würde es bedeuten, am besten aller möglichen Orte zu sein? Und das auch noch zur besten aller möglichen Zeiten. Also besser geht's nicht, sowohl zeitlich als auch örtlich gesehen. Denn darum geht's heute eigentlich in dem Text, den wir gehört haben. In dem kleinen Stück aus Johannes 8, das Daniela uns vorgelesen hat. Da geht's nämlich um zwei grundlegende Dinge. Jesus sagt uns, das ist wer ich bin. Ne, das ist ja das Thema, was ich so durchziehe. Wir wollen Jesus kennenlernen, indem wir hören, was er sagt. Er sagt ganz viele Sätze, die heißen immer, ich bin und dann kommt was. Ja, also er sagt uns heute nochmal auf eine neue Art, wer er ist und er sagt uns, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und das ist ziemlich gut, dass er das macht. Wir müssen nämlich beide Dinge wissen. Also heute geht es nochmal darum, wer Jesus ist und was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Die Situation ist, Jesus ist bei einem Fest in Jerusalem und spricht zu der Menge vor dem Tempel. Da sind ganz viele unterschiedliche Leute, manche kennen ihn schon, manche kennen ihn nicht, aber er redet zu denen und er sagt da diesen einen Satz. Das ist dieses zweite Mal, dass er so einen Ich-Bin-Satz bei Johannes sagt. Und da sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sagt er, ich bin das Licht der Welt. Du erinnerst dich, letzte Woche hat er gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Diese Woche, ich bin das Licht der Welt. Also er benutzt etwas, was Leute irgendwie kennen und sagt damit was über sich selbst. Ich bin das Licht der Welt. Da frage ich mich, was bedeutet das? Wie ist Jesus Licht? Wie kann so ein Mensch, wie kann er, der mehr als ein Mensch ist, aber für die Menschen, die ihn da erstmal hören, ist das vielleicht noch gar nicht so deutlich, wie kann er Licht sein? Was meint er damit? Und das Thema Licht, das taucht hier nicht zum ersten Mal auf, ja? Vielleicht erinnerst du dich an so ein paar Stellen bei Johannes, da kommt es in Kapitel 1 vor, in Kapitel 3, in Kapitel 9, Kapitel 12, Kapitel 11. Ganz oft kommt Licht vor und Jesus benutzt das. Johannes benutzt das, um damit was zu sagen. Und er sagt damit, glaube ich, heute zwei Dinge. Jesus ist auf zwei Arten Licht und die wollen wir uns heute angucken. Er ist einmal das Licht, das physisches, also körperliches Leben spendet und er ist auch das Licht, das geistliches Leben spendet. Lass uns das mal anschauen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das Licht, das körperliches Leben schenkt. Ganz, ganz am Anfang, damit fängt Johannes an. Er hat ja diese Ich-Bin-Worte aufgeschrieben, ne? Im Johannes-Evangelium. Ganz am Anfang fängt er mit einem Satz an, den du vielleicht im Ohr hast. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So fängt Johannes seine ganze Erzählung an. Er fängt quasi noch weiter vorne an als alle anderen. Er fängt am Anfang an, ähnlich wie die Bibel auf der ersten Seite. Ja? Er fängt an, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er möchte klarstellen, das, was jetzt kommt, wovon ich euch jetzt erzähle, das hat schon so, hat quasi wirklich am Anfang angefangen, ganz am Anfang angefangen. Nicht irgendwo mittendrin und dann ist es neu, sondern ganz am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann in Vers 3, und alle Dinge sind durch dasselbe, also durch dieses Wort gemacht. Und ohne dieses Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Klingt erstmal so ein bisschen durcheinander, ja, ist dadurch gemacht und was dadurch gemacht ist und nichts ist außer durch dieses Wort gemacht. Und vielleicht denkt man erstmal, okay, geht um die Bibel, geht wahrscheinlich irgendwie so um Glaube, um so geistliche Dinge, um ne, was man so da schnell mit verbindet. Aber wenn wir mal alles wegtun, was wir darüber wissen, dann kann eigentlich nur der Schluss überbleiben, dass es tatsächlich dabei um unser richtiges, echtes Leben geht. Es geht um die physische Schöpfung. Johannes sagt, durch Jesus wurde alles geschaffen, was es gibt. Johannes sagt, dass in diesem Wort, dass in Jesus göttliches Leben war und ist und dass das die Quelle von allem Leben ist. Das heißt, es gibt nichts auf der Welt, was nicht daher sein Leben hat. Wir existieren, weil es Jesus gibt. Alles, sagt Johannes, alles ist durch ihn geworden. Und ohne ihn, es gibt nichts, was nicht aus ihm kommt. Und kein Wunder deshalb, dass da so viele Bilder benutzt werden, weil letztendlich weist auch wieder, das haben wir letzte Woche gesehen, weist alles auch irgendwo wieder auf ihn zurück, weil alles mit ihm verbunden ist. Es gibt nichts, was lebt, was sein Leben nicht von ihm hat. Und das gilt für uns Menschen, natürlich, für dich und mich. Es geht um jeden Mensch. Unser Licht, unsere Existenz, unser Leben, das kommt von Jesus. Und geh mal mit so einem Blick durch die Stadt. Geh mal mit dem Blick zum Beispiel durch Kiel an einem vollen Samstag. So viele Menschen wieder rumlaufen, so viel Leben wieder unterwegs ist. So viele Geschichten, so viele Verletzungen, so viel Schicksale, so viel Freude. Und die atmen alle geborgte Luft. All die schlagenden Herzen sind da, weil er Leben geschenkt hat. Und dann frag dich weiter. Wie viele wissen das? Die da laufen. Dass wir alle unser Leben von ihm haben, weil durch ihn alles geschaffen ist. Und das bedeutet, dass es keine Rolle spielt, woher du kommst, welchen Hintergrund du hast. Es spielt auch keine Rolle, zu welcher Religion du gehörst. Wenn du existierst, ja, wenn du atmest, jetzt gerade, dann existierst du wegen Jesus. Weil er alles Leben geschenkt hat, weil alles durch ihn geschaffen ist. Und Johannes möchte sicher gehen, dass wir das schon am Anfang wissen. Dass wir alle wissen, wir leben, weil Jesus da ist. Und jetzt kommt die tragische Ironie des Ganzen. Ja, die tragische Ironie des Unglaubens könnte man es nennen. Denn auch zu Beginn sagt Johannes, ja, das ist ja schön, dass das so ist. Und wer das hier gerade bei mir liest, der weiß das vielleicht. Aber wie viele Menschen wissen das nicht? Wie viele wissen nicht, dass dieses wahre Licht, das es gibt, das alles erleuchtet, das Leben schenkt, dass das tatsächlich der Grund für all das ist? Johannes sagt, das Licht, das ist in die Welt gekommen und die Welt hat es nicht erkannt. Kannst du dir das vorstellen? Ein Licht kommt irgendwo hin und man erkennt es nicht. Das Licht kam in sein Eigentum, sagt er. Ja, das gehört Jesus alles. Er hat es geschaffen. Das ist alles da, weil es ihn gibt. Und er kommt dahin. Er wird Mensch. Weihnachten. Ja, er kommt dahin. Quasi stell dir vor, du kommst nach Hause in dein eigenes Haus und keiner erkennt dich. Du kommst nach Hause und alle tun so, als würdest du da nicht hingehören. Du kommst nach Hause und setzt dich in dein Lieblingssessel und da kommt jemand, nee, raus. Das ist jetzt meiner. Jesus kommt in das, was ihm gehört. Was durch ihn entstanden ist. Und sie erkennen ihn nicht und sie nahmen ihn nicht auf, sagt Johannes. Sie tun so, als würde er da nicht hingehören. Johannes sagt, dass wir Menschen, die wir nur wegen Jesus existieren, das Licht, als es in die Welt kam, abgelehnt haben. Und ablehnen bedeutet nicht an ihn glauben. Ablehnen bedeutet ihm nicht vertrauen. Ablehnen bedeutet ihn zur Seite zu stellen, wegzuschieben. Und verstehst du die tragische Ironie? Die Menschen glauben nicht an den, der ihnen das Leben geschenkt hat. Sie wären ohne ihn gar nicht da, aber glauben nicht an ihn. Es würde kein Leben geben ohne ihn, aber sie sind nicht bereit, mit ihrem Leben darauf zu vertrauen, was ihnen Leben geschenkt hat. Und das ist so eine Tragik, die sich bei Johannes durchzieht. Dass von Anfang an eigentlich klar ist, woher das Leben kommt, woher die Welt ihren Gang hat. Und als es dann tatsächlich quasi spürbar, fühlbar ist für die Leute, als Jesus zwischen ihnen rumläuft, da realisieren sie es nicht. Da lehnen sie ihn ab. Schubsen ihn weg. Bis zum Schluss ans Kreuz. Das hat natürlich noch mehr Folgen. Das ist jetzt nicht nur was Lebenskörperliches. Sondern wenn Johannes vom Leben redet, ja, dann redet er nicht nur vom körperlichen Leben, sondern er redet auch immer vom geistlichen Leben. Und das macht er ganz geschickt, weil er verbindet das beides immer. Er verbindet das eine mit dem anderen. Denn so wie Jesus der ist, der uns das körperliche Leben schenkt, so wie das Licht in die Welt kommt, durch das alles geschaffen ist, dass wir atmen, liegt an ihm, so liegt auch das geistliche Leben, das, was darüber hinausgeht, an ihm. So haben wir auch das durch ihn. Johannes verbindet das, weil das die zweite Art ist, wie Jesus das Licht ist. Und da kommt einer der bekanntesten Verse ins Spiel, glaube ich, den die Bibel so zu bieten hat. Es gibt ja so ein paar Klassiker-Verse, ne? Und einer, der steht in Johannes Kapitel 3. Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gibt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir sind mittendrin in diesem Fluss von Johannes. Ja? Wir haben gehört, am Anfang ist alles entstanden durch Jesus. Alles hat sein Leben durch ihn. Nichts, was es gibt, ist irgendwie unabhängig von ihm. Aber nicht alle realisieren es. Und dann hören wir, dass wer an den glaubt, der das alles geschaffen hat, dass man dann ewiges Leben haben kann. Und ewiges Leben, das ist dieses geistliche Leben, das jetzt beginnt, das nie endet und das dann eines Tages bei Jesus komplett in einem neuen, in einem auferstandenen Körper seinen Abschluss findet. Etwas, was heute beginnt. Und an Jesus zu glauben bedeutet, dass Jesus dir das schenken möchte. Ja, dass der, der dir eh schon das Leben geschenkt hat, der dir den Atem geschenkt hat, der dir alles geschenkt hat, was du hast, dass der dir auch anbietet, das nicht nur hinzunehmen und so ein bisschen das Beste draus zu machen, sondern dass da noch mehr ist, dass da noch mehr wartet, dass du ihm vertrauen kannst, dass du an ihn glauben kannst, sagt die Bibel. Und dass damit zu diesem Licht des physischen, des körperlichen Lebens noch das Licht des geistlichen Lebens dazukommt, das jetzt beginnt und nie endet. Jesus sagt sogar, dass das der Grund ist, warum er in die Welt gekommen ist. Er sagt, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um die Welt zu retten. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet. Wenn man immer so Sätze hört, dann kommt natürlich die Frage, okay, was ist mit denen, die nicht glauben? Da redet Jesus auch in diesem Abschnitt in Kapitel 3 drüber. Er sagt, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, wieder das Licht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen, die liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wenn das eine das geistliche Licht ist, dann ist das geistliche Finsternis. Die Menschen, die nicht an Jesus glauben, die werden hier von Johannes als Menschen erklärt, die in so einer geistlichen Finsternis feststecken, die da drin sind. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns fragen, was wir gegen diese Dunkelheit tun können. Was kann man gegen geistliche Finsternis tun? Ja, physisches Leben, haben wir, das haben wir eh da. Das ist da. Wir sitzen gerade hier, können uns anschauen, atmen, das ist da. So, und jetzt gibt es aber noch dieses geistliches Leben und geistliche Finsternis. Und da sind wir bei der zweiten Frage, die in dem Vers am Anfang drin war, oder bei der zweiten Aussage, nämlich bei dem, was es bedeutet, diesem Jesus zu folgen, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Ihr erinnert euch, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Geistige Finsternis ist das, was Menschen davon abhält, an diesen Jesus zu glauben. Ja, wenn du in der Finsternis bist, mach mal die Augen zu, dann kannst du nicht sehen, was da ist. Dann hast du wenig Orientierung. Und andersrum, wenn du an Jesus glaubst, der sagt, er ist das Licht, dann ist da Orientierung. Dann wandelst du nicht in dieser geistlichen Finsternis. Ja, diese geistliche Finsternis, die Jesus meint, das ist Unglaube. Das ist der Unglaube selbst. Das ist wie Blindheit. Das hält Menschen ab, Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist. Sie erkennen ihn nicht. Sie sehen ihn nicht so, wie er wirklich ist. Sie sehen seine Herrlichkeit nicht. Sie verstehen nicht, was er wert ist. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann kannst du gar nicht anders, als in dieser Finsternis gerade zu sein. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann bist du in dieser Finsternis, sagt Johannes. Und wenn man in dieser Finsternis ist, dann lebt man so, dann handelt man so, dann tut man die Dinge so, wie sie eben nicht dem Licht entsprechen. Und Jesus dann nachzufolgen bedeutet das Gegenteil von dem Ganzen. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass du an ihn glaubst, dass du ihn siehst, dass du ihm vertraust. Das bedeutet, das Licht des Lebens zu haben, sagt er. Das Licht, das Leben ist. Am Ende ewiges Leben. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Und ich finde es immer schön und an dieser Stelle ganz besonders, dass Jesus uns nicht sagt, was wir tun müssen, sondern dass er uns sagt, was wir haben, wenn wir ihm folgen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt uns nicht, was wir tun müssen, sondern was wir haben, wenn wir ihm folgen. Und das ist das Starke, das ist das Schöne, das ist das Einmalige am christlichen Glauben. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich das Christentum von allen anderen Glaubensrichtungen, von allen anderen Religionen und Philosophien unterscheidet. Sonst geht es am Ende irgendwie immer darum, was du tun kannst. Auf die eine oder andere Weise musst du irgendwas tun, damit es am Ende gut ausgeht. Musst du hier was tun, damit du da in den Himmel kommst. Ob es im Islam darum geht, ins Paradies zu kommen, oder im Buddhismus Nirvana oder im Hinduismus geht es dann um Moksha, also diese Auflösung der Verkettung, dass du da rauskommst. Der Schwerpunkt liegt immer darauf, dass du jetzt was tun musst, damit es dann gut ist. Das Evangelium sagt was anderes. Das Evangelium dreht das um. Das sagt, nee, so spielen wir nicht mit. Wenn dir andere Religionen sagen, was du tun musst, jetzt, um in den Himmel zu kommen, dann sagt dir das Christentum, dann sagt dir Jesus, dass du dank ihm jetzt schon etwas hast und für immer haben wirst. Du kannst das Licht des Lebens haben. Du kannst das ewige Leben haben, das Jesus dir schenken möchte. Und du kannst es haben, indem du einfach glaubst, indem du einfach vertraust. Das ist der Schritt, auf den er wartet. Und das ist dann das, was es bedeutet, nicht in der Dunkelheit zu wandeln. Und das ist auch alles, was da ist, um aus der Dunkelheit rauszukommen. Das Licht sehen, dem Licht vertrauen, dem Licht folgen. Und dann siehst du ihn so, wie er ist. Als Licht. Und er lässt dich sehen. Das ist, glaube ich, kein Zufall, dass direkt im Anschluss an dieses 8. Kapitel, im 9. Kapitel eine Blindenheilung kommt. In Kapitel 9, da treffen Jesus und die Jünger auf einen blinden Mann. Der sitzt da und ist schon lange blind. Und Jesus sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Er sagt das nochmal, wiederholt. Er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann heilt er diesen blinden Mann. Und du merkst, da ist wieder so eine Verbindung vom körperlichen Licht der Welt und vom geistlichen Licht der Welt. Denn der Mann, der wird körperlich sehend, er ist nicht mehr blind. Und er fängt an Jesus zu glauben. Er nennt ihn Herr. Er glaubt ihm, er vertraut ihm. Er wird auf einer noch anderen Ebene sehend, weil er Jesus erkennt. Jesus ist das doppelte Licht der Welt für dein physisches Leben und für dein geistliches Leben. Und genauso kommt es danach wieder zu einem Streit. Da kommen die Pharisäer und fangen an, mit Jesus zu streiten. Ja, die sehen, dass da gerade ein blinder Mann sehend geworden ist. Stell dir das vor. Da ist ein blinder Mann sehend geworden. Und die Pharisäer kommen und haben dann nichts Besseres zu tun, als mit Jesus darüber zu streiten, dass heute Sabbat ist. Und Sabbat, nee, da arbeitet man nicht. Und offensichtlich ein Wunder zu tun, dass jemand, der sein Leben lang blind ist, dass der wieder sehen kann, gilt als Arbeit. Also gibt es Streit. Nur noch, um nochmal einzuordnen, wie auch so diese geistliche Dunkelheit aussehen kann. Ja, die sehen ein Wunder, aber die realisieren es nicht. Die sehen, dass Jesus gerade einen blinden Mann sehend gemacht hat, der dann auch noch sagt, ich glaube an dich, ich vertraue dir, du hast mein Leben verändert. Und die sehen, oh, heute ist Sabbat, das geht so ja aber nicht. Das ist der Glaube an Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Das hat er uns heute gesagt. Ja, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt, weil er kam, um unsere blinden Augen zu öffnen, um in diesem Bild zu bleiben, um uns sehend zu machen. Und damit ist er der, der uns unser physisches Leben gegeben hat und der dann aber gekommen ist, um uns auch noch ein geistiges Leben zu geben. Und das bedeutet, um bei der Geschichte vom Anfang zu sein, das bedeutet, dass du in diesem Moment gerade, jetzt, möglicherweise am besten aller möglichen Orte bist, zur besten aller möglichen Zeiten. Weil du das gerade gehört hast. Denn wenn du in dieser Finsternis steckst, dann sind die Worte von Jesus genau jetzt für dich, weil er sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht, das deine Finsternis vertreiben kann. Ich bin das Licht und ich rufe dich zu mir. Er ruft dich, dass du an ihn glaubst, dass du ihm vertraust, die Finsternis zu verlassen. Er möchte dein Licht sein. Und er hat dir dieses Leben geschenkt, das du jetzt hast. Wenn du jetzt gerade atmest, dann tust du das dank ihm. Und er sagt, ich habe noch mehr Leben für dich. Ich habe Leben in Fülle für dich. Ich habe ewiges Leben für dich. Und das möchte ich dir schenken. Folge mir einfach nach, sagt er. Folge mir einfach nach. Und während die Musiker sich schon mal bereit machen gleich, können wir gemeinsam dafür beten, dass diese Dunkelheit aus unserem Leben verschwindet, dass das Licht von Jesus heller strahlt für uns und für die Menschen rundherum, die das manchmal vielleicht gar nicht so sehr sehen, wo ihr Leben herkommt. Also lasst uns beten. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist das Licht der Welt. Du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns unseren ersten und wirst uns auch unseren letzten Atemzug schenken. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Atemzügen da, zeigst du dich selbst. Und heute hast du uns gesagt, dass du das Licht bist, das die Dunkelheit aus unserem Leben vertreiben will. Das Licht, das die Dunkelheit hinwegnehmen will. Dass den Unglauben wegnehmen will. Und Gott, wir bitten dich, mach uns stark dafür. Lass uns darauf vertrauen. Es geht nicht darum, was wir mitbringen. Es geht nicht darum, wo wir herkommen. Es geht nicht darum, was wir jetzt tun müssen. Es geht ums Vertrauen. Es geht darum, dir zu vertrauen und dem Licht zu folgen. Es geht darum, bei dir zu sein, in deiner Nähe. Und wir bitten dich für uns und für die Menschen, an die wir gerade denken, dass das Licht strahlt, Lass uns eine Gemeinde sein, eine Gruppe von Menschen, die von dir bewegt ist. Menschen, die bewegt sind von dir, als du gesagt hast, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Gott, das soll aus unserem Leben strahlen. Das soll Menschen beeinflussen. Und dann sollen sie nicht auf uns schauen, sondern sollen sie auf dich schauen, weil du das Licht bist. Wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Heiligen Geist, der uns stärkt und ausstattet für alles, was auf uns wartet. Strahle du in unser Herz und in unser Leben hinein. Amen.